Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Ich sitze hier heute mit, also vielmehr wir sitzen beide bei Zoom mit Carola Lilienthal. Carola, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen?
Ja, gerne. Danke, Eberhard. Ich kenne Eberhard schon ewig lange aus der Uni von vor, glaube ich, 25 Jahren oder was, kann man gar nicht mehr ausrechnen. Und ich habe da Softwareinformatik studiert mit Schwerpunkt Softwarearchitektur, genau wie du ja auch so ein bisschen bei Christiane Floyd. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe da unglaublich viel gelernt über gute Softwarearchitektur und habe das dann weitergetragen, habe mich damit weiter beschäftigt, habe ja auch ein Buch geschrieben zu langlebiger Softwarearchitektur und bin seitdem auch in der Firma Workplace Solutions, die Heinz Tüdikofen damals gegründet hat, und mache da jetzt Geschäftsführung und Softwarearchitektur und also in Sachsen.
Genau, und das ist auch der, also das Buch oder das Thema des Buchs ist auch so ein bisschen so das der Grund, warum ich dachte, dass es mal ganz spannend wäre, miteinander zu reden. Ich habe ja, wir hatten ja diese Folge zu ArcUnit. Nächste Woche wird übrigens der Dirk Mahler da sein zu JQ Assistant, und das reiht sich so ein bisschen ein, weil in dem Buch geht es ja irgendwie unter anderem auch um Metriken, und da ist halt so ein bisschen dann der Zusammenhang sozusagen an der Stelle. Genau, super. Und als Einführungsfrage habe ich tatsächlich eine Frage über das Formular bekommen, die, wo ich gewünscht hätte, dass ich selber dran gedacht hätte, aber habe ich irgendwie nicht. Und zwar war die erste Frage: Was verstehst du denn unter langlebig? Also wir reden halt über langlebige Softwarearchitektur, du hast ein Buch drüber geschrieben. Was bedeutet denn der Begriff überhaupt?
Ehrlich. Also für mich bedeutet das, dass ich Software habe, die ich über lange Zeit immer mit ähnlichem Aufwand warten und auch erweitern kann. Also, dass ich eigentlich, dass mein Team oder auch das Management, je nachdem, das Gefühl hat, ha, das kriegen wir weiter, das können wir entwickeln, das können wir reparieren, wenn was aufkommt. Und die Softwareentwickler, für die ist eben das Entscheidende, dass die Komplexität nicht zu groß wird, dass sie verstehen, was das ist, dass sie das immer wieder, na, man vergisst ja mit der Zeit, was das war, dass man es immer wieder angehen kann und wieder sich reindenken kann. Also es geht eigentlich um Wartungs- und Erweiterungskosten, dass die gleich bleiben vom Niveau her. So. Bis zu der Größe, das ist klar. Wenn es riesengroß ist, ist es teurer, aber egal. Ja.
Genau, und also da muss ich jetzt gestehen, schließt sich für mich eigentlich die nächste Frage an, die hatten wir vorher sozusagen nicht diskutiert, aber es gibt ja jetzt verschiedene Qualitäten, die man an Software ansetzen kann. Also ich könnte jetzt sagen, ob die Software sicher ist oder ob sie halt genügend Performance bringt oder sowas. Und du hast jetzt eben bei der Langlebigkeit die Wartbarkeit in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ja nur in Anführungsstrichen eins der Qualitätskriterien. Und ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass das sogar überbewertet wird. Wie siehst du das? Also was ist da deine Meinung zu?
Ja, also ich weiß natürlich, dass wir auch immer alle anderen Qualitätskriterien betrachten müssen, und wir gucken zum Beispiel auch immer, sind hier die neuesten Bibliotheken drin, also oder ist hier deswegen dann einfach ein Sicherheitsloch in dieser Software, weil einfach das Neueste nicht da ist. Aber mein Fokus, der einfach auch in meinem Buch begründet ist, ist tatsächlich auf Wartbarkeit, weil ich mich einfach hinstelle und sage, ich habe das in meiner Doktorarbeit mit kognitiver Psychologie verknüpft und habe ein Standardverfahren entwickelt, wie man Wartbarkeit prüft. Also man muss gar nicht mehr sich fragen, was bedeutet das eigentlich in diesem Unternehmen, sondern Wartbarkeit, also Langlebigkeit bedeutet das und das. Ja, so genau können wir das feststellen, wo das System anzusiedeln ist, ist es gut oder schlecht. Und bei Performance zum Beispiel oder Sicherheit musst du natürlich immer fragen, was sind hier die Anforderungen eigentlich? Ja, also da muss man nochmal einen Atem machen oder ähnliches, um das rauszukriegen, Szenarien entwickeln für das jeweilige Unternehmen. Und aber klar, ne, man macht einen Geschäftsprozess raus und darauf fokussieren wir uns bei uns. Und deswegen kommt das bei mir einfach ziemlich viel vor, der Begriff Wartbarkeit.
Sehr schön. Und da ist auch im YouTube-Chat ist gerade die Anmerkung von JPD Vogt. habe das Buch vor einem Jahr auf Englisch gelesen und bin großer Fan. Wartautows Paper, das irgendwann mal MM im Detail formuliert. Ich weiß nicht, was MM ist.
Er meint den MMI.
Ah, den MMI, Modularity
Maturity Index, genau. Wir bewerten die Software zwischen 0 und 10, ja, wie so eine Ampel und sagen 0 bis 4 ist rot und dann gelb und dann grün. Es gibt ein Papier darüber, das ein bisschen deutlicher beschreibt, wie wir das ausrechnen. Es beruht halt auch viel eben auf Daten von anderen Unternehmen. Und das ist schwierig, das natürlich freizugeben, ne? Und zu sagen, hier, wenn ihr im Verhältnis zu denen da und da seid, dann seid ihr gut oder schlecht. Also deswegen ist das nicht komplett veröffentlicht, aber einfach mal mich anschreiben, da kann man noch mehr drüber erfahren. Ich kann die entsprechenden Links zu den Papieren gerne verteilen.
Genau, super. Und wir hatten jetzt, also zweite Frage, das war tatsächlich, hatte die Person drei Fragen über das Formular eingekippt. Und die zweite Frage war, wie messe ich den Erfolg?
Ja.
Ich kann etwas gemäß der Vorschläge tun oder nicht tun, aber vermutlich nur eins davon. Also genau, wäre die Frage, wie messe ich denn den Erfolg einer langlebigen Softwarearchitektur?
Ja, also das eine ist eben, dass wir diesen Modularity Maturity Index uns überlegt haben und man auch sieht, also es gibt Kunden, die lassen uns ihre Software einmal im Jahr vermessen. Ja, also vermessen ist jetzt, hört sich so nach Metriken an. Wir erheben Metriken, aber wir gucken auch mit den Leuten, wir diskutieren mit denen und bewerten, was die uns erzählen. Also es gibt quantitative, messbare Anteile und qualitative Anteile, die eben auf Erfahrung beruhen. Und da sieht man, dass sich ein System verbessert oder verschlechtert. Ja, das kann man in so einem Index sehen. Also kann man den Erfolg messen? Ich behaupte ja. Wie kann ich jetzt aus den Vorschlägen was raussortieren? Das ist natürlich eine Frage der Priorisierung. Und das hat ganz viel aus meiner Sicht mit dem Kontext zu tun, wo diese Software entwickelt wird. Nicht? Hat man die Leute? Hat man das Geld? Gibt es bald eine Erweiterung? Also aus meiner Sicht ist das abstrakt ganz schwer zu beantworten, welchen Vorschlag man auswählen soll. Meine Erfahrung ist, dass man, das machst du ja auch oft genug, Eberhard, nicht, dass man in so einem Workshop dann mit den Leuten diskutieren kann und rausfinden kann, was sollte man denn jetzt in eurer Situation in diesem Moment als erstes tun. Ja? Also ich glaube, das hängt viel ab von dem Kontext, ne? Also wo man da ist, das siehst du ja auch so, denke ich.
Ja, ich finde, das ist eigentlich, also du hast recht, ich finde, das ist eigentlich sogar eine super wichtige Frage, die ich gerne als Berater beantworten möchte, eben die Frage, was würde ich jetzt in diesem Kontext tun? Und ja. Ich stelle mir sozusagen vor, dass ich in der Rolle von demjenigen bin, den ich berate und dann irgendwie schaue, wie wir da weiterkommen, also was ich machen würde. Dann gibt es noch eine dritte Frage, die in diesem Kontext auch, glaube ich, spannend ist. Also du hattest jetzt gesagt, okay, die Langlebigkeit, das kann sich halt verbessern. Und die dritte Frage war hier, anhand welcher Kriterien würdest du erkennen, dass eine Langlebigkeit nicht mehr ausreichend gegeben ist? Also eine, dass ich eben Handlungsdruck sozusagen habe.
Ja. Also da ist die Antwort auch eigentlich außerhalb des Verfahrens, wie ich feststelle, ob jemand eine 0 oder eine 10 kriegt oder so, weil das hat auch mit dem Kontext zu tun. Denn im Endeffekt ist es in meiner Erfahrung ja eine betriebswirtschaftliche Frage. Ja, was kostet uns der Erhalt dieser Software? Finden wir noch Leute? Also will das überhaupt noch jemand machen, dieses alte COBOL-System oder nicht? Müssen wir da überhaupt noch was dran ändern? Läuft es einfach vor sich hin? Also insofern, das Kriterium ist eher ein monetäres aus meiner Sicht als irgendein anderes, was ich abstrakt finden kann oder so. Ja? Also selbst Systeme, in denen ich eine 1 oder 2, also eine schlechte Note gebe in meinem Index, ja, werden weiter betrieben, weil das Unternehmen sich so entscheidet. Ja? Also ich glaube nicht, dass, also ich sage natürlich, Sie sind hier im roten Bereich unter 4, da könnte man das System auch ersetzen. Und ich habe auch Geschichten natürlich, wo die Leute das getan haben. Aber nur weil man in meinem Index irgendwie ganz weit unten ist, heißt das aus meiner Sicht nicht, dass das bedeutet, dass das System nicht mehr länger leben kann. Ja, also so. Die Kosten sind halt höher. Das ist dann so. Dann muss man leben.
Genau, also es gibt einen einwortigen Kommentar bei Twitch von MCBo16. Ich weiß nicht, ob das, was haben, also wir können es ja trotzdem kurz diskutieren, und zwar ist das Uptime. Also ob, ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, ob das ein Kriterium sein kann dafür, ob man eine Software halt ändern möchte. Das wäre ja auch ein anderes Kriterium außerhalb Wartbarkeit.
Mhm. Ja, ja. Bin mir nicht so ganz sicher, was er damit meint. Ich glaube, du hast schon darüber nachgedacht. Interpretier doch mal diesen Kommentar. Vielleicht können ja, wir dann noch was Schlaues dazu sagen.
Ja, wir können, also ich habe gerade etwas gelernt, das war ein Twitch-Command. Um zu sehen, wie lange der Stream schon läuft. Also, das war.
So, okay. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, wie schnell man das hochfährt.
Ich merke nicht, nicht alles dreht sich immer um uns. Wie dem auch sei. Genau. Dann war hier noch eine andere Frage, die wir, glaube ich, auch jetzt am Anfang noch diskutieren können, auch über das Formular. Und zwar unter langlebig fällt sicher auch eine gewisse leichte Änderbarkeit der Software, das hast du ja gerade gesagt. Und die Software kann man, die Zukunft kann man aber nicht vorhersagen. Welches wären deine Kriterien, um eine Software, die in den kommenden Jahren aktiv weitergepflegt werden soll, als gut gerüstet einzustufen?
Ja. Also das geht jetzt schon ein bisschen in die Richtung, was wir uns da angucken bei der Wartbarkeit. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit kognitiver Psychologie beschäftigt, also eigentlich mit der Frage, was ist für Menschen komplex? Ja, also weil das Kriterium für mich wäre, ich möchte, dass die Software so strukturiert ist, dass sie leicht zu verstehen ist, schnell zu verstehen ist. Ja, wir haben eigentlich in jeder Software eine Menge Komplexität, die wir gar nicht vermeiden können. Ja, also unvermeidbar, weil die Fachlichkeit so komplex ist, weil der Anwender will oder die Anwendungsorganisation, dass das ein Webfrontend unten auf dem iPhone oder irgendwas, also auf irgendeinem mobilen Gerät und so viele Schnittstellen und überhaupt. Also es gibt sozusagen unvermeidbare Komplexität, man sagt auch essentiell dazu, und die möchte ich, die ist da, und alles andere, was ich nicht brauche an Komplexität, was wir da reinbauen, weil wir es missverstehen, weil wir auch so gerne schon immer mal dieses Framework ausprobieren wollten oder was auch immer. Ja, also all das, das möchte ich eigentlich nicht haben. Und diese Differenz muss ich auf gewisser Weise bewerten. Und ich möchte, dass das so einfach ist wie möglich. Und da habe ich mich dann eben in meiner Doktorarbeit gefragt, was ist für unser Gehirn eigentlich einfach? Ja, und die Psychologen haben spannende Sachen gemacht, um das rauszufinden, was unser Gehirn mag an Strukturen oder wie die sein sollen, damit wir uns schnell zurechtfinden. Also so. Und das wäre die Antwort. Ich kann da jetzt einfach weiterreden, außer du willst noch eine Frage stellen vorher.
Naja, also die offensichtliche Frage ist ja, was sind denn so Strukturen, bei denen sich halt unser Gehirn wohlfühlt?
Ja, also unser Gehirn fühlt sich wohl, wenn es Dinge zusammenfassen kann. Also je größer eine Struktur wird, um den Überblick zu behalten, um uns schnell zurechtzufinden, macht unser Gehirn etwas, das nennt sich Chunking. Also das macht so Einheiten von Dingen, ja, und das machst du auch die ganze Zeit. Also guckst mich an, Carola, ne? Vielleicht, manche Leute sehen vielleicht, dass ich die Kette umhab, aber auf die Details, ne, kommt man eigentlich nicht. Und das geht, weil ich einen sinnvollen Zusammenhang bilde. Also weil das ein typisches Bild von einer Person ist. Wenn ich jetzt hier einen Wasserhahn hätte oder so, ja, dann würde das nicht mehr funktionieren. Dann könntest du mich nicht chunken als ein Wesen oder eine Person, ja, weil du würdest die ganze Zeit, warum hat sie einen Wasserhahn, ja, also auf der Schulter, komisch, ja. Und das ist der Punkt. Wir brauchen Dinge, die wir zusammenfassen können, die sinnvoll zusammengehören. Dann kann unser Gehirn quasi, also wir sagen ja auch oft abstrahieren dazu als Menschen, ja, dann kann es sagen, und das brauchen wir in Software. Und wir haben ja das wunderbare Ding, dass wir Modularität wollen. Also wir wollen so modulare Einheiten, ja, die getrennt sind von anderen. Und wenn die so gebaut sind, dass die tatsächlich einen Zusammenhalt haben, dann dann kann unser Gehirn gut damit umgehen. Und wir haben dieses wunderbare Prinzip hohe Kohäsion, ne, und lose Kopplung. Und genau das ist gemeint mit hoher Kohäsion. Das Ding hat eine Aufgabe, das macht eine Sache zusammen. Und dann kann ich das als eins sehen und sagen, das ist die Finanzbuchhaltung. Okay, vergiss es. Ich will die Details gar nicht kennen. Und das brauchen wir in Software.
Okay. Und das ist jetzt das, was du mit diesem Modularity Maturity Index tatsächlich berechnest, also was man denn objektiv quantifizieren kann?
Ja, also ich habe jetzt erst von dem einen gesprochen, ne? Von dem Chunking. Unser Gehirn liebt noch Hierarchien und etwas, das nennt sich Schemata, da erzähle ich gleich. Und diese drei Dinge, die messen wir natürlich in Software, die messen wir tatsächlich in Software auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel bei Modularität gucken wir erstmal ganz banal, ja, gibt's hier ganz große und ganz kleine Sachen? Also haben die Leute, also haben die das hingekriegt? Warum sind hier so ein paar Riesenklassen? Oder warum sind die Packages so unterschiedlich groß? Was ist das? Ja, also ist das wirklich gut gelungen? Weil ich gehe eigentlich davon aus, dass man was Ausgeglichenes haben will, damit unser Gehirn eben, ne, ähnliche Pötte machen kann. Und auch natürlich bei Microservices guckt man dann so, ja. Also, auf allen Ebenen gucke ich mir die Größen an, zyklomatische Komplexität, wunderbare Metrik, um rauszukriegen, ob irgendwo was ganz Komplexes ist. Das ist so eine ganz alte Metrik, die Pfade in Stücken von Source Code misst. Ja, hat irgendein Ding ganz, ganz viele Methoden. Was soll denn das? Ja, also warum kann das so viel? Warum macht das so viel? Ist die Schnittstelle besonders groß von diesem Modul? Ja, also man kann ja Größen auf ganz vielen Ebenen angucken. Und dann muss man aber eben als Mensch, glaube ich, schauen, warum ist da was so anders? Ja, was ist die Ursache? Manchmal ist es auch einfach notwendig aus irgendwelchen Gründen. Ja, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen so, hier, also wenn das so gemessen wird, dann bedeutet das unbedingt das. Ja, und das ist der qualitative Anteil aus der Diskussion eigentlich. Ne? So, das war die Modularität. So kann man das messen. Hierarchien kann man ganz einfach messen. Wir wissen das, wir können zyklische Strukturen überall messen. Ja, also unser Gehirn liebt oben und unten. So, ja, also das mag unser Gehirn, um Sachen schnell zu finden und zu erinnern. Ja, es geht ja immer um Geschwindigkeit. Und die Schemata sind eigentlich mein Lieblingsding immer wieder, weil das sind in Software Muster. Ja, also wir haben Schema in unserem Gehirn über unsere Welt, sonst würden wir uns nicht zurechtfinden. Wir wissen, was ein Auto ist und erkennen das, auch wenn das irgendwie ganz anders aussieht als das erste Auto, was wir jemals gesehen haben. Ja, also das merkt man auch mit Kindern, die wollen eigentlich immer nur wissen, ist das auch so eins? Also die machen Modellbildung, Schemabildung im Kopf. Und das haben wir in Software, wir haben alle möglichen Ebenen von Muster, wir haben Entwurfsmuster, wir haben Architekturmuster und die helfen unglaublich in der Geschwindigkeit. Ja, also wenn man in so einer Software rumsucht und da sind lauter Muster, die man kennt, kommt man viel schneller weiter. Und wenn da irgendwas anders ist, dann steht man da und sagt, huch, und schon ist der Flow weg. Ne? Und also diese drei Sachen gucken wir uns an. Wir gucken dann, wie viele Muster sind hier, wie viel Source Code können wir den Mustern zuordnen. Also ich reagiere jetzt so ein bisschen auf diese Metrik-Geschichte da, ne, wenn ich das erzähle. Aber es ist natürlich auch eine Diskussion, ja, mit den Leuten. Was für Muster habt ihr und warum nicht und so. Also diese drei Sachen sind das so. Und an denen, wir machen ganz viele Metriken und Diskussionen und dann haben wir eine bestimmte Logik sozusagen, wie wir daraus dann eine Zahl machen. Und Manager lieben das ja, ne, so eine Ampeldarstellung. Deswegen ist das häufig ganz hilfreich, denen zu sagen, oh, dafür gibt es aber nur eine 5.
Ja, wobei du, also wenn ich es gerade eben richtig verstanden habe, sagst du ja, dass man die in Kontext setzen muss, nicht? Das heißt also, eine 5 kann eben ausreichend sein, obwohl es nur die Hälfte vom Maximum ist. Genau. Okay. Genau. Was dann bedeutet, dass diese Ampel möglicherweise irgendwie irreführend ist.
Naja, die Ampel ist jetzt erstmal eine Betrachtung auf einer Erfahrung von 300, 400 Software-Systemen. Wo steht Ihr System grundsätzlich, was Wartbarkeit angeht? Und dazu stehe ich dann auch. Und das sieht man auch, denn die Systeme, die weiter unten sind, brauchen häufig eine größere Anzahl von Leuten für die Wartung. Ja? Also wenn ein System in einem guten Zustand ist, dann würde ich einfach eine bestimmte Menge Leute erwarten. Also so bei einer 500.000 würde ich so maximal 2 Leute erwarten. Und bei 3 Millionen dann so 7, 8, 9, ja. Und wenn mir dann jemand erzählt, ja, hier sind 30 Leute nur mit Wartung beschäftigt, also keine Erweiterung mehr, dann sage ich, na, das hört sich nicht gut an. Ja, also da ist irgendwas im Argen und dann lassen Sie mich mal gucken. Und das ist dann auch so. Also ich habe das noch nie erlebt, dass diese Relation irgendwie nicht zusammengehören würde.
Genau, und also der Fabauti bei Twitch sagt gerade und bei uns Devs kommt dann an, macht die Ampel grün, aber ich glaube, das ist gerade nicht das, was du jetzt da, also so ein Handlungsimperativ leitest du daraus, glaube ich, nicht ab, oder?
Nein.
Genau, aber ja, nein. Also da gibt es natürlich irgendwie immer diese Verführung. Die Frage, die jetzt eigentlich so ein bisschen zu dem nächsten Themenkomplex führt, ist auch schon im Chat. Das ist der YouTube bei YouTube. Und der sagt, fragt, was für Tools werden für diese Metriken benutzt? Könnt ihr da welche erwähnen? Ja.
Erwähnen mal. Auf jeden Fall. Also, soll ich anfangen mit meinen Erwähnungen? Oder
ja, genau. Also, das wäre halt super. Ja.
Also, es ist so, dass diese Tools Expertenwerkzeuge sind. Und das führt dazu, dass man als Architekt sich natürlich an eins besonders attached, weil man das immer benutzt. Ja, das ist ja Normalität, wenn Leute Expertenarbeit machen. Das heißt, das Tool, an das sich die meisten Kollegen bei uns attached haben, ist der Sotograf. Das ist schon ein sehr, sehr altes Werkzeug, um Architekturanalysen zu machen. Und wir brauchen das eben, weil wir mit den Leuten einen Workshop machen und dann die Architektur auch diskutieren. Also wir legen auf den Source Code verschiedenste Architektursichten, technische, fachliche Muster. Also wir machen alles Mögliche, um zu verstehen, was die Leute sich gedacht haben da. Und das sind auch die schönsten Momente, weil man kann die Architektur da diskutieren. Ja? So, ich sage das, weil ich manchmal die anderen Tools auch damit vergleiche. Ganz viele Hersteller bauen Tools, um sozusagen eine Langzeitbetrachtung zu machen, also um immer wieder die Metriken anzugucken. Zum Beispiel das Sonar Cube, ja, was ja auch für Java zumindest Open Source ist und was auch viele Teams einsetzen und was ich ganz klasse finde und ich auch immer frage und mir die Metriken auch immer angucke. Allerdings kann ich damit eben keine Architektur bearbeiten. Ich kann keine Architekturarbeit an, ne? Also wie denkt ihr, was meint ihr, was soll das hier? So, das kann ich damit natürlich nicht machen. Das ist ein Metriktool. So, und zu dem Sotografen gibt es noch ein Nachfolgeprodukt, den Sonagrafen, der ist auch sehr schön. Dann gibt es eben das JQ Assist, was ihr euch nächste Woche anschaut dann. Das ist auch ein ganz tolles Tool und es gibt auch ein paar Kollegen von mir, die sich damit auskennen. Dann gibt es ein Tool, das heißt Latix. Das ist vom MIT mitentwickelt. Das hat so eine Tabellendarstellung. Ich finde das auch total schick. Ich habe das auch schon mal benutzt, weil man damit noch mehr Programmiersprachen angucken kann als mit dem Sotografen. Das ist leider nur, die waren, als ich das wollte, vielleicht ist es jetzt anders, nicht gewillt, mir Tageslizenzen zu geben. Ja, die haben gesagt, du musst eine Jahreslizenz kaufen. Und das ist sehr viel teurer natürlich, als wenn ich will das ja nur mal 3 Tage benutzen, nicht? Also ich will das nicht so lange haben und so viel dafür bezahlen. Das bezahlt mir auch kein Kunde, nicht? Weil unser Fokus ist, ich will kurz und schnell mit den Leuten das angucken und mit denen dran arbeiten. Dann gibt es das Structure 101, was aus England kommt. Das ist auch, finde ich, ein sehr nettes Tool. Da kann man auch richtig Architekturarbeit mitmachen und so. Wir haben das noch nicht so viel bei uns verwendet, weil wir einfach nicht so viele sind, dass jeder Experte für irgendwas werden kann, nicht? Und dann gibt es noch eine Plattform, die ich auch schön finde, das ist das TeamScale. Das kommt von einer Firma aus München, die auch erstmal ihren Fokus aber auf Langzeitbetrachtung von Metriken haben. Also einen Architekturworkshop kann man mit den Versionen, die ich gesehen habe, noch nicht machen. Ja, weil mir geht es wirklich darum, schnell, ja, zu sagen, okay, dieses Package, in welches Modul gehört das? Zack, dann tue ich das rein. Oder alles, was bla 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 Service heißt, kommt jetzt zusammen in diese Musterkategorie. Und dann will ich das sehen und daran rumschieben und versuchen, wie es wäre. Und hier ist eine Verletzung. Also, und das kann ich aber auch total verstehen, dass natürlich die Toolhersteller sagen, ich verdiene mehr, wenn mir Leute dauerhaft Jahreslizenzen abnehmen, dass sie ihre Softwareentwicklung da beobachten. Ne? Und ich entschuldige mich hiermit bei allen Toolherstellern, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Es ist kein böser Wille. Du hast vielleicht ja auch noch gerne was hinzuzufügen, Eberhard. Also die können mir gerne eine Mail schreiben. Ich kenne es dann einfach nicht. Ne?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt relativ viel mit Structure 101 gemacht. Ich muss auch nochmal schauen, wie weit ich das sozusagen ausbalze, mit den Toolherstellern zu sprechen, die am Stream. Das muss ich mir nochmal überlegen. Was mir jetzt irgendwie auffällt ist, ich habe tatsächlich nochmal in dein Buch nachgeguckt und das Werkzeug, was du jetzt glaube ich, nicht erwähnt hast, was aber im Buch drin ist, ist das Serene.
Das Bauhaus, ne? Das Axivion, ne? Vom Bauhaus, ne? Das? Oder noch ein anderes?
Also, ich habe aufgeschrieben Serene, S-E-E-R-N.
Ah, okay.
Aus Potsdam.
Ja. Das habe ich noch vergessen. Genau, das ist eine Ausgründung. Auch die haben auch mit SAP was, glaube ich, zu tun. Das ist tatsächlich ein Management-Tool, glaube ich. Also damit kann man auch keine Architektur-Workshops machen, also an der Architektur arbeiten. Aber man kann unglaublich viele spannende Auswertungen machen, die auch ganz oft verschiedene Metriken kombinieren. Also die machen so Städtedarstellungen und dann sieht man sozusagen, aha, das ist also das Modul. Und an dem Ding wird dauernd geändert. Das sagt uns halt Git oder was auch immer. Ja, und das wurde seit Jahren nicht angefasst. Und hier ist nur eine Person dran. Das ist ja ein hoher Truck-Faktor. Also es geht eher so in diese Richtung. Ja, und finde ich auch sehr spannend, was man damit alles machen kann und kombinieren kann. Die haben auch Crawler dann, die in deinem System rumsuchen nach irgendwelchen spannenden Metriken. Nur für einen Architektur-Workshop hilft mir das halt nicht. Ne?
Ja, ich finde, das ist halt auch ein sehr guter Hinweis, was mir vorher, glaube ich, gar nicht so richtig so explizit klar war, dass wir als Berater irgendwie dieses Ding haben mit, hey, da kommt halt irgendwie ein System und wir wollen möglichst schnell irgendwas dazu sagen und halt sagen, wie man es halt irgendwie ändern will. Und genau. Es gibt andere Themen, also gerade wenn ich sozusagen dauerhaft in der Arbeit stecke, in einem Projekt, habe ich andere Herausforderungen. Genau. Und dann ist irgendwie das Dritte, und deswegen fand ich das mit dem Serene halt spannend. Hast du ja auch selber gesagt, das ist halt irgendwie etwas, wo ich das Gefühl habe, die haben halt diese schönen dreidimensionalen Auswertungen, nicht, dass das halt was ist, wo man irgendwie aus einer Managerperspektive das sehr gut nachvollziehen kann und auch irgendwie so, wo man auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das auch unterschreiben würdest, wo man auch zum Beispiel dann gegenüber Management zeigen kann, dass man besser wird. Also beziehungsweise, das wäre für mich eigentlich die Frage, wie weißt du denn nach, dass es besser wird? Also du kannst ja jetzt irgendwie schlecht dich hinstellen und sagen, hey, diese Anforderungen haben wir letztes Jahr schon mal implementiert, dieses Jahr ist es schneller geworden, diese Anforderungen zu implementieren. Also so richtig objektiv quantifizierbar ist das ja eigentlich gar nicht.
Also was wir dann machen, ist, dass wir den Leuten tatsächlich zeigen, dass ihr MMI besser geworden ist, ne? Zum Beispiel, also ihr Modularity Maturity Index. Und das belegen wir auch dann tatsächlich mit Grafiken aus solchen Tools. Und das können die Leute tatsächlich auch verstehen, denn Strukturen ist ja nichts, was einem Normalmenschen fremd ist. Nicht? Man hat mit Karten zu tun, mit Familienbäumen. Ja, also den Leuten sind das an sich, dass man Strukturen hat, wundert die Leute nicht. Das, was sie nicht verstehen, sind die ganzen Details nachher, nicht? Und deswegen, das kann man Managern auch zeigen. Also ich versuche halt immer so ein bisschen zu unterscheiden zwischen einem Dashboard, ja, also einem Leitstand, wo ich was beobachte, und diesem, ich arbeite jetzt echt da dran, ja? Und das Interessante ist ja auch, uns beide verbindet ja auch so dieses ganze Microservice, DDD-Zeugs und so, dass man eben auch hergehen kann und sagen kann, guck mal, hier ist jetzt dieser Monolith, ich will den vermessen, okay, aber eigentlich will ich den zerlegen. Und dann kann man ja mit solchen Tools auch total viel erreichen, weil man sieht die Abhängigkeiten und kann verschiedenste Versuche machen, das Ding zu zerlegen. Ja, und das Eventstorming oder was auch immer darüber legen. Ja, also das finde ich auch eine sehr charmante Möglichkeit, dass man nicht immer nur sagt, so, ich vermesse euch jetzt mal, da kriegt ihr eine Note und so, sondern man kann auch in die konstruktive Ebene gehen und kann mit den Leuten das Ding echt da, wo sie programmieren, zerlegen und sagen, guck mal, aber da habt ihr diese Beziehung. Was soll denn das? Ja, was stellt ihr euch vor? Ah, dann müssen wir da wohl ein Event schicken, wenn das so weitergehen soll. Also in diese Richtung kann man arbeiten. Das macht halt Spaß. Ne?
Sehr schön. Ich muss noch einen Kommentar loswerden zu einem Kommentar auf YouTube. Da war die Aussage von Dude. Guter Hinweis, Manager mögen solche Vergleiche, die Auswertung auf eine Zahl runterzubrechen. Ich würde ja behaupten, dass das eigentlich der Kern von diesem ganzen Metrik-Geraffel ist. Also nicht, das ist ja irgendwie genau die Sache, dass wir halt irgendwie versuchen, Dinge runterzubrechen auf einige wenige Zahlen. Und ehrlich gesagt, ich wüsste gar nicht, wie es sonst gehen sollte. Also das grundlegende Problem ist ja, dass wir halt diese großen Software-Systeme haben, und gerade wenn man halt als Berater irgendwie eine Meinung sich dazu bilden will, muss, dann hat man eigentlich gar keine andere Chance, außer so eine Informationsreduktion zu betreiben, nicht? Also irgendwie auf diese Zahlen zu gucken.
Ich weiß noch, der der Hauptent oder der, der eigentlich der Softwarearchitekt, der den Sotografen mitentwickelt hat, der hat, kam irgendwann und sagte, oh mein Gott, Carola, jetzt wollen die eine Ampel. Jetzt wollen die, dass ich meine 300 Metriken irgendwie, ja, dann habe ich gesagt, ja, Manager wollen sowas, ne? Also genauso wie du jetzt gesagt, mach das mal. Und dann hat er solchen Report da, und das ist eine schöne Ampel, ja? Und dann, also mit Erklärung natürlich, man kann in die Details gehen und so. Und dann kam er irgendwie nach einem Jahr wieder vorbei und sagt, Carola, ich muss dir was verraten. Ich bin ja jetzt viel unterwegs und so. Und wenn ich dann in unser Büro komme und wissen will, wie die Entwicklung vom Fotografen Source Code, also von dem Tool selbst weitergegangen ist. Weißt du, was ich dann mache? Dann gucke ich mir die Ampel an. Ja. Das fand ich so süß, weil, ja, natürlich, das ist das. Du kannst ja nicht alles, alle Details angucken. Also, ja, genau, man muss Dinge abstrahieren und man muss nur dahinter stehen, dass diese, also dieses, weißt du, unser Projekt ist grün, grün, grün und innen ist es aber schon längst orange oder rot und irgendwann kurz vor Schluss sagen wir das. Das ist natürlich einfach eine Missverwendung von solchen Ampeln. Man muss schon dahinter stehen und das auch erklären können und ja, in dem Fall hat er das also selbst verwendet.
Genau, und ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Es gibt ja irgendwie Goodhart's Law, nicht? Wenn ich halt anfange, nach einer Metrik zu managen, ja, dann verliert es halt die Aussagekraft. Also, weil dann irgendwie Sachen halt, also nicht, dann kriege ich halt am Ende ein super strukturiertes Projekt, was aber, also mit technischen Tricks sozusagen irgendwie für eine
so strukturiert ist. Ja, natürlich, da muss man aufpassen. Und ich würde mich ja auch nie hinstellen und sagen, machen Sie nur MMI und dann ist die Welt in Ordnung. Also das Ding muss performant sein, es muss sicher sein, es muss benutzbar sein, was es nicht alles noch muss. Ja, es muss, also man muss immer alle Seiten mit angucken. So.
Genau so, und das führt so ein bisschen zu der nächsten Frage. Also wir haben jetzt irgendwie gesprochen über Werkzeuge, die man da halt benutzen kann. Was gibt es denn noch für Techniken, die du da außerdem, also wenn man sich ein Bild machen will darüber, ob eine Softwarearchitektur langlebig ist, was außer Werkzeugen wären weitere Techniken, die du da anwenden würdest?
Also wir gucken auch immer, das hatte ich eben schon gesagt, es gibt irgend so eine Möglichkeit, zumindest bei Java-Systemen zu gucken, sind die ganzen Libraries up to date? Das gucken wir auch immer. Wir gucken selbstverständlich die Testabdeckung an. Ja, also das ist sowieso meine erste Frage. Wie viel automatisierte Tests haben Sie? Und dann merke ich schon, wie die andere Seite reagiert, was mir da blüht, ja. Wenn die dann sagt, oh, vielleicht 10%, dann, ja. Also ein System hat in der Regel eine gute Architektur, wenn es eine gute automatische Testabdeckung hat. Und ich sage den Leuten eigentlich immer, das ist heute Standard. Das müsst ihr haben, ja. Ohne das geht es gar nicht. Und dann würde ich eben versuchen, mit den Leuten weiterzugehen. Also ich habe das noch nicht erlebt, aber bei uns in den Teams existiert das jetzt, dass die Leute eben auch das ArcUnit benutzen, was du schon erzählt hast vorhin, um die Architektur auszudrücken. Und das finde ich natürlich super toll. Also dann gibt es die Regeln ja schon. Also in einer Version, die sich auch prüfen lässt. Ja, also weil im Grunde komme ich mit dem Tool und diskutiere dann mit denen die Architektur, dann sagen die, wir haben diese Schicht und dann machen wir die und dann sieht man, 1000 Verletzungen. Und wenn die aber dafür ArcUnit-Regeln haben, dann ist man um Längen weiter und kann ganz andere Sachen diskutieren. Ja? Und das ist ja, also das ist sicherlich immer so, die Leute sagen dann immer, wie viele Tage kommen sie denn für sowas? Und dann ich mache das an der Größe, ja, und so ein bisschen am Gefühl, wie furchtbar ist die Situation, ja. Also so. Und dann die furchtbare Situation kostet dann halt noch einen Tag mehr, weil man den Leuten einfach erstmal erklären muss, worum es hier geht, ja. Also es gibt ja Leute, die wissen einfach nichts von Softwarearchitektur. Und das ist ja auch in Ordnung, aber das führt dann zu furchtbaren Systemen.
Das führt eigentlich zu dem nächsten Thema. Also du redest ja die ganze Zeit darüber, dass du halt mit den Personen redest. Und am Ende ist ja Softwarearchitektur. Das heißt also, es ist irgendwie inhärent in dem System. Und man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, also ich finde es ein relativ offensichtlicher Auftrag. Ich guck dir mal dieses Ding an, was irgendwie jemand hier gebaut hat und sag mal, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Würdest du so einen Auftrag auch annehmen?
Ja, das würde ich machen. Das machen wir auch viel. Dann sage ich immer, ist denn da noch jemand, der sich damit auskennt? Also Sie müssten mir eigentlich mindestens eingeben, dass ich auskenne. Wenn es niemand mehr gibt, weil das einfach so ist, dann sage ich, okay, können wir auch. ist so ein bisschen was wie Archäologie, ne? Hm. Aber es geht. Nur ob wir wirklich würdigen können, was sich jemand mal gedacht hat, das weiß ich nicht. Ja, das muss man dann schauen. Aber dass man Strukturen findet, man immer. Wobei, ich habe einmal ein System gesehen, da waren alle Klassen in einem im Default-Package. Das war natürlich irgendwie gruselig. Man hat mir dann erzählt, das waren PL1-Entwickler, die haben einen Java-Kurs gehabt und man hat sich mit dem Lehrer zerstritten, bevor er das Konzept von Packages den Entwicklern erklärt hat. Das fand ich sehr hübsch.
Ja, ich habe übrigens was Ähnliches mal gehört, aber das ist schon etliche Jahre her, von einem Fortran-System. Da war irgendwie auch das war ein Workshop, die haben irgendwie auf ihre eigenen Systeme dann das Metrikwerkzeug angesetzt und diese Person hat es eben auf sein Fortran-Projekt von zu Hause angesetzt und da konnte man halt sehen, dass alle Metriken verrückt gespielt haben. Wie dem auch sei, also was du jetzt ja beschreibst, ist ja mehr so Software-Archäologie. Was ist mit so einer Kontrolle, wo man sagt, also da ist halt irgendwie dieses Team und du darfst mit dem Team nicht reden, weil ich will wissen, ob die halt irgendwie Mist gebaut haben?
Das finde ich total schwierig, ja, weil ich kann, also den Leuten würde ich wirklich erklären oder den Managern, die sowas von mir wollen, würde ich sagen, welches Ziel hat das? Also es gibt manchmal sowas, dass die dann wollen, ne, dass wir irgendein System, was offshore entwickelt worden ist oder so, angucken, ne? Und trotzdem versuche ich immer darauf zu bestehen, dass ich wirklich mit den Leuten reden kann, weil also die wirkliche Architektur oder den wirklichen Gedanken dahinter, den kann man eigentlich nur verstehen, wenn man jemand hat, mit dem man reden kann. Ja, aber es gibt Firmen, die ich kenne, die sagen, wir haben nur Dienstleister, die hier Software bauen, wir haben keine eigene IT-Abteilung, wir möchten wissen, wo in unserer IT-Landschaft hier die faulen Eier sind, ne? So. Und Oriental, können Sie die alle vermessen? Dann sage ich, ja, das kann ich. Aber das meiste haben Sie davon, wenn ich mit den Teams reden kann und die auch was davon lernen. Und ich habe einen Kunden, der dreht das tatsächlich in eine sehr positive Geschichte. Der sagt nämlich, wir stellen jetzt mal fest, was ist da an technischen Schulden? Und dann unterhalten wir uns und wir bezahlen das auch mit. Ja, also die sind sich sozusagen dessen bewusst, dass auch sie Verursacher von technischen Schulden sind, dadurch, dass sie schnell was wollen oder dass sowas auch normal ist, weil man einfach am Anfang nicht weiß, was da kommt. Ja, man kann ja nicht alles vorher wissen, denn jede Software ist quasi wie so ein Prototyp, ja, also wie so eine Individualentwicklung und da weiß man nicht, was einem blüht und deswegen entstehen technische Schulden und man muss halt, also das müssen alle akzeptieren und dieses Unternehmen hat das wirklich akzeptiert und das sind richtig tolle Meetings mit den Leuten, da zu diskutieren, weil sie wissen, sie werden nicht verhauen, sondern es geht wirklich ums Besserwerden, ne? Also so. Also und dann ist das richtig klasse.
Ja, vielleicht ist das.
Entschuldigung.
Vielleicht ist das grundsätzlich der Punkt nicht, dass man sozusagen kollaborativer daran gehen sollte, ja. Und dieser Kontrollaspekt irgendwie vielleicht schon von vornherein das Problem war, ist. Genau. Hier ist jetzt noch eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier den Namen nennen möchte.
Gut.
Also da steht, hast du auch Kunden, die keine Tests wollen und wie gehst du damit um? Das ist der erste Teil der Frage.
Also die keine automatischen Tests machen wollen, das ist gemeint?
Das denke ich, ist damit gemeint, ja. Also das kam halt zu genau diesem, wo du halt gesagt hattest, dass halt diese automatischen Tests, dass das eben so wichtig für dich ist.
Also ich habe hin und wieder, treffe ich Leute, die Software entwickeln, die sagen, Tests sind nicht gut. Und dann, ich bin heute so, dass ich sage, dass Tests sind, ist heute ein Standardverfahren in der Softwareentwicklung. Es gibt genug Beweise dafür, dass das der Softwareentwicklung hilft. Und das ist jetzt hier so eine Spezialmeinung. Und ich meine, wir können uns über die Details streiten, aber das ist nicht Standard heute. Das ist nicht auf der Höhe unserer Disziplin. Und deswegen ist das keine gute Idee. Ja? Und wenn Sie wollen, dann bezahlen Sie mich dafür, dass ich das ein paar Stunden mit Ihnen diskutiere. Aber ich meine, im Ingenieurswesen und in anderen Disziplinen gibt es auch Dinge, die gemacht werden, die einfach Industriestandard sind. Und einer unserer Industriestandards ist, dass wir automatische Tests bauen für das, was wir machen. Und wenn Sie anderer Meinung sind, dann stellen Sie sich gegen den Industriestandard. Wenn Sie das jetzt wollen, okay, ich kann das mit Ihnen diskutieren, aber eigentlich kommt mir das altertümlich vor. Das ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Ich weiß, dass es ganz viel Software ohne Tests gibt. Aber das heißt nicht, dass das gut ist. Ja? So, also das ist das, was ich dann in der Regel, also was ich mir einfach über die letzten Jahre angewöhnt habe, weil ich das, also das ist ja eine endlose, sinnlose Diskussion.
Ja, ich muss, also genau, ich komme, glaube ich, nicht umhin, dazu auch zwei Worte zu sagen. Ich finde das halt, ich finde das in gewisser Weise schwierig. Also wenn ich jetzt mein Fahrrad zum Fahrradhändler bringe und sage, reparier das, dann vertraue ich darauf, dass diese Person irgendwie eine Expertise hat. Ja. Und nicht, du hast halt in Softwarearchitektur, hast halt im Bereich Software Engineering promoviert und hast irgendwie, also 30 Jahre oder so Erfahrung, will ich so grob. Ich komme also in der Erfahrung irgendwie auch auf irgendwie so einen Wert. Und wenn man uns dann holt und irgendwie sagt, sag uns doch mal, wie es irgendwie besser wird, und man dann irgendwie bei solchen Basics rumdiskutiert, also wenn das halt Unwissen ist, ist das halt fein, nicht? Also dann kann man es halt erklären, so wie du es ja auch gerade gemacht hast. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da wieder besseres Wissen gehandelt wird. Und an einigen Stellen ist es dann irgendwie auch so, dass ich keine Lust habe, das noch zu diskutieren. Also, ja. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, nicht? Also, wenn jemand das sozusagen nicht weiß, ist es halt fein. Das finde ich gut, dass man es dann nochmal erklären kann. Aber wenn das halt in eine Richtung geht mit, hey, ihr habt ja gar keine Ahnung und in Wirklichkeit muss man ja gar nicht testen, schwierig. Genau. Und die zweite Frage, die halt in dem Kontext, die Person auch noch gestellt hat, war, nimmst du auch fürchterliche Projekte an? Frage für einen Freund.
Ich gucke mir auch fürchterliche Systeme an, weil natürlich sieht man dann immer Dinge, von denen man noch nie was gehört hat. Also so. Und ich helfe, also es ist natürlich auch sowas da drin, ich möchte die Welt verbessern, ja. Und ich möchte, dass viele Leute lernen, wie man gute Software entwickelt. Denn das ist ja wirklich, also quasi das Drama unserer Disziplin. Wir bilden, es wird immer mehr Software gebraucht in einem rasanten Tempo. Und irgendwelche Leute programmieren das alles und die haben, weil die Unis auch so sind oder wie auch immer, die haben noch nie was von Softwarearchitektur gehört, dass man irgendwie über große Strukturen nachdenken muss. Und im Studium, das ist ja auch, also es ist ja auch bei jedem, ich programmiere mal eben was, nicht? Also mir haben ja Leute auch gesagt, na, also Informatik studieren braucht man ja gar nicht. Programmieren kann ich auch. Dann sage ich immer, ja, mal so eine Excel-Dingsbums und eine Access-Datenbank vielleicht noch. Aber wenn es um Arbeit im Team geht, ne, also wir haben jetzt ganz viel in letzter Zeit mit Hardware-Firmen zu tun, die so die Start-ups sind eigentlich, ja, also die Drohnen bauen und so, ja. Und da merkst du erstmal, oh Gott, was unsere Disziplin alles schon hat, ja, die haben noch nie was von Source-Code-Verwaltung gehört oder von Git oder irgend sowas, ja. Und dann hast du heute auf der Drohne irgendwelchen Source, der gestern da nicht war, weil, aber an der Stelle, wo du eigentlich gar nichts dachtest, geändert, weil irgendjemand von seinem Rechner da schlug. Also es ist grauenvoll. Und du musst denen im Grunde erstmal Software entwickeln beibringen, was das alles heißt. Und dass das nicht so ein Freckel ist, ja, weil wenn da ein Kunde kommt und sagt, ich will 80 Drohnen, kannst du nicht jede anders machen. Also nur weil du das gerade, wir haben ganz viel und wir vergessen das immer wieder da ist so viel zu lernen. Und ich weiß gar nicht, das können natürlich auch die Profs, die keine Ahnung, in den 80er Jahren studiert haben, können das auch gar niemandem erklären mehr. Also die haben vielleicht nicht mal Informatik studiert, sondern Mathe oder die wissen das alles gar nicht. Ja? Also das ist echt irre. Der Ausbildungsbedarf in unserer Disziplin ist so immens. Ja? Also da, ich sehe dich nicken.
Ja, genau. Also vielleicht ein paar Anmerkungen. Also die eine Sache ist, ich hatte vor einiger Zeit einen Stream zum Thema Product Line Engineering. Darüber, also nicht, wenn das sozusagen irgendwie relevant ist, da kann man irgendwie das nochmal genauer anschauen. Und inhaltlich zu diesen fürchterlichen Projekten, also ich hatte vorgestern war irgendwie dieser Tweet von jemandem, den ich dann geretweetet hatte, wo die Person gesagt hat, hey, sie hat halt mit jemandem bei einer Bank gesprochen und die Person hat halt gemeint, ich bin jetzt irgendwie 14 Tage hier und ich verstehe nicht, wie überhaupt jemals Geld auf irgendein Konto ankommt. Also ich glaube, wir müssen runter davon kommen zu sagen, wir haben hier irgendwie ein fürchterliches Projekt und da irgendwie Scham zu haben, das ist halt einfach in unserer Branche bedauerlicherweise üblich und ich finde es eher interessant, ich finde es halt eine interessante Herausforderung, was mache ich denn damit? Also wenn ich halt ein Greenfield habe, das durch so ein Brownfield kriege ich halt viel mehr Constraints und dadurch wird die Aufgabe halt interessanter. Aber ja.
Und ich sage auch zu jungen Menschen häufig, ja, vor 10, 20 Jahren war das noch anders. Da hat man alle 2 Jahre neue Software gebaut. Aber heute macht man das vielleicht, wenn man Glück hat, alle 10 Jahre und den Rest der Zeit beschäftigt man sich mit vorhandener Software. Und das wird so bleiben. Ja, da ist schon ganz viel und wir müssen damit leben und wir werden nie das alles los sein. Ja? Also so ist es. Es wird da bleiben, das Kobold.
Ja, genau, das glaube ich halt auch. Also in dem Kontext noch ein paar Anmerkungen. Also Frau Bauti sagt gerade, ich bekomme Lust auf einen Stream, in dem deine Gäste einfach nur Anekdoten aus ihrer täglichen Arbeit erzählen. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil nicht, also wenn sich Leute da halt wiedererkennen, ist das irgendwie nicht so gut. Aber da kann ich noch einen Hinweis loswerden. Ich habe nächste Woche, glaube ich, kommt der nächste Software-Architektur-Podcast, wo du ja auch mitmachst, Carola. Bei Heise raus und da haben Stefan Tilkoff und ich versucht, das ein bisschen zu diskutieren. Und Felix Müller hat noch angemerkt, I do not ask for working professional. Das ist irgendwie auch noch gut zu dieser Diskussion, die wir vorhin hatten, wo du irgendwie gesagt hattest, hey, nicht, also gewisse Dinge will ich halt einfach nicht mehr diskutieren. Und der Mensch, der hier das gefragt hatte, wegen der veröffentlichten Projekte, sagt auch, okay, vielen Dank für eure Einschätzung, Industriestandard finde ich gut, aber auch keine Lust mehr, das erneut zu diskutieren. Das haben wir dann also, glaube ich, da diskutiert und das war, glaube ich, auch ganz spannend. Jetzt muss ich mal schauen. Genau, und schreibt auch gerade, ich nehme mit, auch dafür vielen Dank, ich nehme mit, Verbesserung und Herausforderung gefällt mir. So, das wäre jetzt eigentlich die nächste Frage. Ich weiß gar nicht, wie man das Baubaki schreibt hier auf Twitch. Wie sieht es denn aus, von wegen die Entwicklung zu steuern über Architekturtests als Evolutionary Architecture? Also das war etwas, was, glaube ich, gerade der Peter auch diskutiert hatte, wo er gesagt hat, naja, wenn wir halt irgendwie Architekturtests haben und da wird irgendwas rot, dann setzt man sich halt mit dem Team zusammen und diskutiert das halt. Ich denke, das ist damit so gemeint und dass man dadurch sozusagen im Prozess kommt, um die Architektur weiterzuentwickeln.
Ja, also ich, das, was du sagst, hilft mir sozusagen, mich in diese Frage reinzudenken. Und ich finde, dass Architektur ist für mich ein Verständnis im Team, ein Diskutieren, ein Weiterentwickeln, weil man eben immer wieder Anforderungen kriegt, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Also man muss die Architektur auch verändern über Zeit. Und damit man das merkt, dass man eine Veränderung machen muss, finde ich es wichtig, dass man sieht, wo jemand die Architektur verletzt. Also ich fände es ganz schrecklich, wenn das ganze Team nur versucht, der Architektur zu genügen und dann eben, weil das in großen Organisationen ja auch oft so ist, man findet den Architekten gar nicht, man hat ihn noch nie gesehen, man trifft ihn nicht, man weiß auch gar nicht. Ja, und dann baut man irgendwelche Workarounds, nur um der Architektur zu genügen. Also ich finde, Architektur, ich sage das immer, ist eine Hohlschuld. Ich muss als Architekt hingehen und verstehen, was die für Probleme damit haben. Und deswegen möchte ich eigentlich sehen, dass die damit nicht klarkommen. Und das, was ich eben gehört habe, so man sieht dann halt, da ist was rot und jetzt diskutieren wir das. Das finde ich der richtige Weg, weil es geht eben immer um das Verständnis dessen, was schon da ist und die Überlegung, wo will ich eigentlich hin? Ja, also passt das noch oder eben nicht? Also eigentlich macht Architektur für mich eben Leitplanken, in welche Richtung sollen wir alle laufen? Aber wenn ich merke, die sind zu eng oder ich muss die ein bisschen umschwenken, ja, dann sollte ich das tun. Das will ich ja. Sonst habe ich nachher irgendein Monster, ja, was hier so ist und da so und unterschiedliche Komplexitäten hat. Also insofern, ja, absolut. Also in unseren Teams gibt es alle 2 Wochen ein Architekturmeeting, wo man die Architektur diskutiert. Was haben wir gelernt? Was wollen wir in der Zukunft machen? Das gibt es bei uns. Also haben wir in den letzten Jahren jetzt eingebaut, weil wir gemerkt haben, sonst passiert es halt nicht. Ja? Mhm.
So. Genau, und offensichtlich war das, was ich jetzt mit der ergänzt hatte, auch genau die Frage, die Richtung, in die die Frage ging. Also kam gerade auf Twitch nochmal der Hinweis. Und eine Frage, die hier noch existiert von Mighty Core, auch auf Twitch ist, ich bin der Meinung, dass Softwarearchitektur in Großunternehmen häufig sehr bürokratisiert worden ist, ohne die eigentlichen Probleme des jeweiligen Projekts lösen zu wollen. Seht ihr das auch so?
Also es gibt solche und solche Unternehmen, würde ich sagen. Und je größer man wird, desto schwieriger wird das. Und das sozusagen, die Dinge informell zu halten und keine Regeln zu geben. weil nicht jeder mehr mit allem in Kontakt ist. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem von größer werdenden Organisationen. Und die Frage ist, ob man das hinkriegt, dass man so eine große Organisation in Teilorganisationen zerlegt. Da gibt es ja auch ganz viel Ideen über Organisationsentwicklung und sowas dazu. Und ich stelle mir diese Frage natürlich auch mit meiner Firma, mit den 130 Leuten. Ich weiß, dass es ab 150 unmöglich ist, jeden zu kennen, ja, oder anfängt, schwierig zu werden. Und was macht man dann? Weil wir schaffen auch immer mehr Regeln. Und so ist das auch mit der Architektur in großen Unternehmen. Und ich glaube, eine Zerlegung ist das, was als einziges wirklich hilft. Oder man muss irgendwelche wirklich visionären Figuren da oben haben, die in der Lage sind, so eine ganze Organisation zu begeistern und dann immer noch mit Leuten zu reden. Also ich glaube einfach, die Menge der Kommunikationsverknüpfung, die man braucht, ist auch auch in dem Bereich irgendwann zu hoch. Und man muss was zerlegen, um damit klarzukommen. Also ich glaube, das, was er da fragt, ist Normalität und ist kaum zu vermeiden. Außer jemand beweist mir das Gegenteil. Also vielleicht hast du irgendwo ein Beispiel, wo du sagst, große Organisation funktioniert super mit der Architektur hier.
Ja, wobei ich bin mir, also was du jetzt sagst, ist, in einer großen Organisation muss ich halt irgendwie Hierarchien oder sowas einbauen und ich muss irgendwie Dinge zerlegen. Das ist halt nachvollziehbar und das ist ja auch etwas, was du auch bei der Softwarearchitektur genannt hast, eben als Thema solche Hierarchien. Ja. Und da, also die Frage geht ja in eine andere Richtung, die geht halt in bürokratisiert. Und bürokratisiert hört sich für mich an wie, ich muss Dinge tun, nicht? Also die einfach nur einem formalen Prozess Genüge tun, aber ja, sinnentleert sind. Das ist ja eine andere Aussage. Ja. Wie siehst du das? Also ist das unbedingt notwendig oder ist das tatsächlich ein Problem, was bei größeren Unternehmen existiert?
Also ich habe eher so die Erfahrung, dass die großen Unternehmen noch gar nicht so weit sind, dass die Architektur sich so weit reingefressen hat, also auch diese ganzen Vorgänge und da muss ich reporten und da muss ich dieses Diagramm machen und das Diagramm und solche Sachen müssten ja damit gemeint sein, ja, denke ich. Also wenn das bürokratisiert ist, dann will das, dass ich bestimmte Dokumente mache, bestimmten Regeln folge und so weiter, ja. Und in vielen großen Organisationen, wo ich sitze, wo ich dann Kontakt habe, existiert das noch gar nicht so ausgefeilt. Ja, da gibt es irgendwelche Enterprise-Architekten irgendwo und die versuchen, ein Bild der IT-Landschaft zu machen und versuchen, Leute zu beraten. Aber da, wo ich war, ist es häufig nie so weit gekommen, dass ich jetzt gesagt hätte, hier ist irgendwas bürokratisch. Es war eher chaotisch. Ja, so. Aber also, was ich einfach sagen will, ist, Regeln werden ja sinnentleert und Dinge werden bürokratisch, weil man nicht mehr erklärt, warum man das macht, weil man auch nicht mehr versteht, warum jemand ein Problem damit hat und weil man deswegen die Sachen nicht mehr ändert, nicht mehr anpasst, also auch die Prozesse um die Architektur rum. Und ich glaube, das ist eher das Problem als, und das entsteht in großen Organisationen, dass man nicht mehr in der Lage ist, die Arbeitsweisen wirklich zu reflektieren und weiterzukommen. Deswegen sind wir ja auch kleine Teams, schlagkräftig, bla bla, alles, was wir im Agilen so sagen. Ne? Also so. Aber ich erzähle jetzt auch nur von meiner Erfahrung, ohne dass ich Organisationsentwicklung oder große Organisationen in irgendeiner Form studiert hätte und wüsste, dass das so sein muss. Ne? Also mein Gefühl ist so, ich bewege mich damit in ein Terrain, wo es mehr anekdotisch, also noch viel mehr anekdotisch wird als das, wo ich einen Doktor drüber geschrieben habe. Ne? Also so.
Ja, wobei ich glaube, das ist halt vielleicht ein ganz guter indirekter Hinweis, dass also so eine Bürokratisierung sozusagen eine entartete Aufteilung ist, nicht? Also eine, die halt sozusagen fehlgeschlagen ist. Also und ich musste halt auch daran denken, irgendjemand hatte mal gesagt, in einem Kontext Bürokratie ist halt nicht unbedingt schlecht. Das stimmt ja auch nicht. Also ich habe dadurch bestimmt formale Prozesse. Ja. Nur es wird irgendwie an der Stelle eben nervig, wo es halt entartet.
Ja.
Hier ist noch... Achso, ein Hinweis, genau, hier ist halt noch bei Twitch die Frage, warum kann man die Videos dann live gucken? Kann man nicht nur, da unten steht es auch software-architektur.tv, da sind halt die ganzen alten Folgen und da wird irgendwie diese Folge dann auch vermutlich Montag irgendwie sein und bei YouTube kann man die Sachen auch noch dann später aufgenommen anschauen. Eine Frage hat der Ronald gestellt auf YouTube und die ist kombiniert mit der Frage, die ich auch kann man kombinieren mit einer Frage, die wir halt auch in der Vorbesprechung schon diskutiert haben. Und zwar die Frage, die er stellt, ist, macht es bei einer Softwarearchäologie Sinn, aus dem Source Code eine fachliche Architektur abzuleiten? Und ich glaube, dazu passt die Frage, kann ich denn eigentlich die Architektur bewerten, ohne den fachlichen Fall zu kapieren?
Ja. Ja. Also ich kann anbieten, eine Architektur nur technisch anzugucken. Das ist aber aus meiner Sicht nur ein Teil dessen, was mich interessiert, weil die Fachlichkeit und die Aufteilung des Systems aus einer fachlichen Sicht ist natürlich, also ist zumindest bei mir das, was das Ding erst lebendig macht, ja, also so, also klar, Muster sind auch schön, aber ne, die Fach, so, und also ich glaube, wenn mir jemand eine Software gibt, wo sie alle fachlichen Begriffe in XYZ oder so in Buchstaben umgetauscht haben, ja, also sozusagen jedes fachliche Wort vernichtet haben und auch ich und mir auch niemand erzählt, wozu diese Software eigentlich gut ist, dann würde ich natürlich nichts Fachliches finden können. Also es ist klar, dann hat man mir jede Möglichkeit genommen. Aber wenn man mir eine Software gibt, und in der Regel sind in Software irgendwelche fachlichen Begriffe auch drin, ja, Methoden, Namen oder irgendwas, irgendwo ist was. Ja, und der das angeguckt haben will, wird ja wohl wissen, wozu das Ding gut ist, grundsätzlich. Ja, also die Übersetzungstabelle fehlt, dass mir jemand sagt, ja, die Kontoführung ist da und das Wertpapier ist da oder sowas, ne, wenn es eine Bankensoftware ist. Wenn diese Übersetzungstabelle fehlt, dann muss ich sozusagen aus dem Wissen, was mir jemand sagt und dem, was ich im Source Code finden kann, versuchen, das zusammenzubringen. In vielen Altsystemen ist es häufig so, dass ich dann so einen Package-Baum habe, der gemischt fachlich und technisch ist. Ja? Also gibt es irgendwie Kontoführung und dann Web-Framework oder was, irgendwas. Ne? So. Aber da ich technisch versiert bin oder meine Kollegen noch mehr als ich natürlich, kann man natürlich auch sagen, das hier ist war ja was Technisches. Also vielleicht ist das dann das kenne ich nicht. Das muss was fachlich. Also so kann man sich daran robben natürlich. Ja? Kostet mehr Zeit. So. Und ob das, ne, also man es fehlt, natürlich die Person, die sagt, ja, stimmt, so ist das. Ja, aber es geht.
Wobei man eben, also ich glaube, ich finde die Aussage ganz gut, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich kann es halt sozusagen aus dem Code ein bisschen rausbekommen, aber ich kann es halt auch sozusagen aus der Benutzungsperspektive rausbekommen. Nicht? Und dann muss ich halt diese beiden Sachen irgendwie kombinieren. Und wir nähern uns tatsächlich langsam dem Ende. Der Runert hat noch eine Frage gestellt, und zwar die Frage, macht es da Sinn, ARTAM für die Qualitätsbewertung anzuwenden? Also, und da sind irgendwie keine Entwickler, keine Architekten mehr. Sollten wir vielleicht kurz, oder solltest du kurz erklären, was ARTAM eigentlich ist? Und dann sollten wir kurz diskutieren, ob das sozusagen Vorgehen ist, was man da wählen sollte.
Also Architecture Trade-off Analysis Method, glaube ich, wenn ich mal so eben versuche, das lang zu sprechen, das ARTAM. Es gibt so ein paar Methoden da draußen, wie man verschiedenste Qualitätskriterien handhabbar machen kann. Also wenn man zum Beispiel sagt, was ist eigentlich das Wichtigste hier? Und dann haben wir diesen Qualitätsbaum für Software. Da gibt es verschiedene ISO-Standards und dann sind da so Begriffe drin wie Wartbarkeit, Portierbarkeit, Benutzbarkeit, Performance und so. Aber sagen Sie mir mal, ob mein System performant ist. Das geht so nicht einfach, ja, weil die Frage ist, was bedeutet das für Sie? Und das muss man runterbrechen und das macht man in so einem ARTAM, dass man aber eigentlich erstmal die Leute fragt, okay, was habt ihr denn hier und welches sind die wichtigen Qualitätskriterien? Und dann arbeitet man das aus und dann bewertet man das System anhand dessen. Und ich sage halt immer, ja, machen wir alles. Und wenn es um Wartbarkeit geht, dann brauchen wir diesen Vorteil nicht, weil das können wir einfach machen. Das können wir Ihnen so sagen. Aber gerne gucken wir auch die Usability an oder die Performance oder so. Und das macht man in so einem ARTAM-Workshop. Und es ist immer interessant, ob alle wissen, warum irgendwas irgendwie gebaut worden ist. Also ich habe schon ARTAMs erlebt, wo dann die Usability von irgendeiner Maske, die bei irgendeinem technischen Gerät war, kritisiert wurde. Und die Maske war aber, man wollte das so, dass die genauso aussah wie die von vorher. Ja, und dann wurde ganz böse die Usability schlecht gemacht. Aber tja, also das ist dann, ja, und dann wäre es halt gut, wenn da ein Entwickler gewesen wäre, den man mal gefragt hätte, warum das so ist.
Ja, definiere Usability ist ja sowieso so ein. Was aber bedeutet, dass wir eigentlich dann, also das sind dann zwei sich ergänzende Ansätze, nicht? Also auf der einen Seite irgendwie fachliche Architektur, was ja irgendwie so ein fachliches Thema ist, und ARTAM und Qualitäten, würde ich jetzt behaupten, ist eher so was Technisches, nicht? Wo ich irgendwie schaue, ob die.
Wobei ich glaube, es gibt doch auch ein Qualitätskriterium Funktionalität, also ob das fachlich passt. Ne?
Also ja, das ja würde ich auch denken, aber wie soll ich sagen? Also wenn mir jemand sagen, also wenn ich die Frage habe, ist diese Software fachlich geeignet, um das Problem zu lösen, beziehungsweise was tut die fachlich, dann ist ATAM nicht das Werkzeug. Wenn ich wissen möchte, wie du es ja auch gesagt hast, ob diese Qualitätskriterien insgesamt erfüllt sind, dann würde ich halt irgendwie mit ATAM daran arbeiten. Ja. Gut.
Ja, so kann man das sagen.
Noch irgendetwas, was ich hätte fragen sollen oder irgendwas, was wir vergessen haben zu diskutieren?
Ich glaube, wir haben viele, viele gute Sachen diskutiert und es waren ja auch viele schöne Fragen von außen. Also insofern.
Genau, das hat mich auch sehr gefreut. Genau. Dann würde ich sagen, wir haben tatsächlich, ja, 13 Uhr. Fragen scheint es auch nicht mehr noch weitere zu geben. Und ich glaube, das war auch insgesamt ein ganz guter Rundumschlag. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Carola, dass du da warst.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Fragen und für die Diskussion. Und schönes Wochenende und Vorschau auf nächste Woche. Nächste Woche ist, wie gesagt, der Dirk Mahler da und wir sprechen über JQ Assistant. Das ist halt ein Werkzeug, wie Carola ja schon sagte, für Software-Analyse. Und da reden wir halt genau über den Ansatz, den die halt wählen. Vielen Dank und bis dahin.
Danke, Eberhard.
Schönes Wochenende. Ja.
Tschüss.